Bevor wir heute mit unserem Sonntagsfest begannen, hatten wir eine Namensgebungszeremonie hier in den Räumen unseres Tempels. Und ich glaube, einige von euch können noch die Spuren dieser Zeremonie in der Luft riechen. Wir hatten ein vedisches Feuerjagya, ein Opfer, wo wir Krishna Ghee und alle möglichen Dinge in ein fröhlich flackerndes Feuer dargebracht haben, um eben einem kleinen Kind, was in unserer Gemeinschaft in Goloka Dham geboren wurde vor einer Woche, einen Namen zu geben. Wir haben das in ein Zeremoniell eingeflochten, weil der Name etwas sehr wichtig ist. Der Name begleitet einen Menschen von der Wiege bis ins Grab hinein und ist wahrscheinlich das, was er am meisten hört in einem Leben. Komm her, Karl. Karl, warum hast du das gemacht? Karl, gut gemacht. Karl, dies und jenes. Also ein Name ist sehr wichtig, weil es das Bewusstsein doch immer wieder prägt. Ich hatte in der Namenszeremonie ich hatte die Aufgabe bekommen, einen...
Das ist genau richtig da.
Eine kleine Ansprache zu halten und hatte etwas gesagt, was mich persönlich sehr bewegt hatte, als ich dieses Kind das zweite Mal sah. Beim ersten Mal konnte ich nicht viel sehen, weil es so schrumpelig aussah. Und ich hatte mir ein Kind viel romantischer ausgemalt. Aber beim zweiten Mal gab es eine interessante Begegnung, einen interessanten Blickkontakt zwischen dem Kind und mir. Und zwar hatte ich ja für einen kurzen Augenblick ganz deutlich wahrnehmen können, dass dieses kleine Lebewesen, was jetzt im Körper eines winzig kleinen Schrumpelkörperchen ist, eine Vergangenheit hat, die weit, weit zurückliegt in ein vorangegangenes Leben und wahrscheinlich in viele vorangegangene Leben. Ich konnte also für einen ganz kurzen Augenblick etwas in den Augen dieses Kindes sehen, was mich sehr bewegte, nämlich, dass dieses Kind ewig ist. Ich könnte mir das vorstellen, dass sie in Blickkontakten auch schon erstaunliche Dinge herausgefunden haben über Menschen. Vielleicht begegnet man einem Mensch, der ganz harmlos wirkt. Man schaut ihn in die Augen und für einen ganz kurzen Augenblick, den Bruchteil einer Sekunde, sehen wir plötzlich in seinen Augen, halt, dieser Mensch ist sehr gefährlich. Das kennen Sie bestimmt, dass man plötzlich blitzt es auf und dann ist er wieder das wahre Wesen, das verborgene Wesen dieses Menschen verhüllt und wir fragen uns danach, war das jetzt ein richtiger Eindruck? Ist er tatsächlich gefährlich oder habe ich mir das nur eingebildet? Und dann vielleicht nach 10 Jahren, wo wir eine Freundschaft mit ihm gehabt haben, tut dieser Mensch, von dem wir damals für einen Bruchteil den Eindruck hatten, er könne gefährlich sein oder sei gefährlich. Etwas, was so gemein ist und uns dermaßen enttäuscht, dass wir uns zurückerinnern an diesen kurzen Augenblick und sagen, damals habe ich es gewusst, warum habe ich nicht auf diese Stimme gehört? So, bei diesem Kind war es nur etwas sehr Angenehmes. Es schaute mich an und für einen Bruchteil einer Sekunde wurde mir dieses Geheimnis offenkundig. Das Geheimnis, was eigentlich uns alle in irgendeiner Weise bewegt oder umgibt. Für einen Bruchteil einer Sekunde konnte ich sehen, in dem Ausdruck dieser Augen, dieser wissenden Augen eines kleinen, verschrumpelten Säuglings. Ich bin eine ewige Seele, lass dich nicht täuschen über meine Erscheinung als ein ganz kleines Mädchen. als die kleine Mataji, wie wir sie nennen, sondern wisse, dass ich viele Leben schon hatte vor diesem einen Leben, wo du mir jetzt in die Augen schaust, und dass ich viele Dinge erlebt habe und diese Erlebnisse mit mir trage, wie Gepäck in einem Rucksack. Ich bin eine ewige Seele und war schon lange, schon weit aus, bevor ich jetzt in diesem Leben, in dieser Familie geboren wurde, gegenwärtig und da. Das war, wie gesagt, mein kurzer Blickkontakt mit der kleinen Manjari, so heißt sie auch noch. Also ein super schöner Name, sehr wohlklingend. Und als ich heute so ein bisschen darüber reflektierte, wurde mir einmal mehr bewusst, dass wir alle eigentlich ein solch ewiges Erbe mit uns tragen. Dass wir alle eine spirituelle Seele sind, die jetzt für eine kurze Zeit, nämlich diesem Leben, in diesem Körper gegenwärtig sind und in dieser spezifischen Lebenssituation, in der wir uns im Augenblick befinden. Ich habe es gelernt auf meinen Reisen und während meiner Tätigkeit, zu versuchen, diese Sicht der Ewigkeit bewusst zu kultivieren. Und am Ende dieses Vortrages möchte ich Ihnen und euch allen ein bisschen etwas aus der vedischen Geheimkiste zeigen. Einfache Techniken nämlich, die auch euch helfen können, diesen Blick der Ewigkeit zu kultivieren, bewusst zu üben. Aber hier möchte ich ganz kurz am Anfang dieses Vortrages nur so viel sagen. Nach dieser ganz alten vedischen Kultur ist jeder Einzelne und jede Einzelne, die hier sitzt, ganz gleich wie alt sie jetzt im Augenblick sein mag, eine ewige spirituelle Seele, die durch ganz viele Erlebnishorizonte hindurchgewandert ist. Jeder Einzelne von uns hat ein unglaublich vielseitiges Erlebnisgepäck, was wir auf dem Rücken haben. Und es ist genau dieses Erlebnisgepäck, oder sagen wir einmal, es sind genau diese Eindrücke, die wir gemacht haben, die Erklärung dafür geben, warum wir eben genauso sind, wie wir sind. Warum wir diese und jene kleine Macke haben, oder ein bisschen vornehmer ausgedrückt, diese Eigenart, warum wir dieses oder jenes Talent haben, warum wir immer wieder gegen diese oder jene Aufgabe stoßen, wie der Ochs vom Berg, und nicht begreifen können, was um alles in der Welt dazu geführt hat, dass ich wieder in dieser Situation gelandet bin, die mir doch so vertraut ist. Ne? Jeder von uns hat also eine ewige Vergangenheit, ist eine ewige spirituelle Seele, und die Kunst des Lebens ist es, sich immer mehr und immer länger über diese, sagen wir einmal, spirituelle Identität oder diese spirituelle Beschaffenheit in unserem Leben bewusst zu werden. Die vedischen Schriften sagen uns, wir sollen uns in dieser Welt so verhalten wie Durchgangsreisende. Ohne groß Anhaftung an irgendetwas zu entwickeln, sollen wir geduldig und heiter Situation für Situation durchschreiten, gerne bereit sein, das zu lernen, was wir zu lernen haben, aber eben grundsätzlich in der Haltung eines Reisenden sein, der keine Anhaftung entwickelt, sondern sich auf das Eigentliche konzentriert. Mein spiritueller Meister gab mal ein Beispiel für diese Lebenshaltung eines spirituellen Menschen. Er sprach von einem Hotelgast. Wenn ein Hotelgast für eine Nacht in ein Hotel hineinkommt. Nennen wir es mal das Ramada-Hotel. Es gibt ja solche Hotels. Ne? Und in ein Zimmer hineingeht, was ihm zugewiesen wurde, dann beschäftigt er sich nicht damit, dieses Zimmer versuchen groß auszuschmücken. Er wird also nicht das Zimmer zum Beispiel beispielsweise tapezieren oder neue Teppiche hineinlegen oder mit neuen Möbeln ausstatten. Nein, nein. Der Durchgangsreisende weiß, ich bin für kurze Zeit hier in diesem Hotelzimmer. Ich bin hier, um mich auszuruhen oder vielleicht, um mich vorzubereiten auf das Treffen, was ich morgen in dieser Stadt mit jemandem habe. Ich lese noch kurz meine Notizen durch und gehe dann rechtzeitig ins Bett. Er wird also nicht anfangen, das Hotelzimmer mit einer Reinigungsphobie also auszureinigen, das Bad dreimal zu putzen, neue Vorhänge zu bestellen und so weiter und so fort. Na, er weiß, ich mache was anderes hier. Ich benutze das als eine Chance, mich vorzubereiten auf das, was ich eigentlich hier in dieser Stadt zu erledigen habe. Ja. So sollte auch ein Mensch, der in diese Welt kommt, diese Welt als ein Hotel ansehen. Ne? Wir können uns vorbereiten auf etwas, was wir in diesem Leben zu lernen haben. Etwas, was mit einem spirituellen oder sagen wir einmal einem gottesbewussten Lebensziel zu tun hat. Doch allzu oft nur ziehen uns die Emotionen, die wir in unserem Leben erfahren, von dieser spirituellen Ebene, dieser Ebene der Neutralität weg und wir werden plötzlich involviert in das Lebensgeschehen. Wir schreien und wir ärgern uns, wir jubilieren und wir feiern Feste, wir zahlen Steuern, bis wir endlich erschöpft ins Grab sinken. Wir sind völlig absorbiert in das Hotelzimmer und gehen völlig darin auf, das so angenehm und wunderbar wie nur möglich zu gestalten. Woran liegt das? Das liegt daran, dass unsere Emotionen noch immer sehr vertieft sind mit dem Alltagsgeschehen. Solange ein Mensch es nicht lernt, spirituelle Emotionen zu erfahren in Bezug zu Gott, werden die Emotionen des materiellen Lebens ihn immer wieder ins materielle, in die materielle Illusion zurückziehen. Es werden kräftige Emotionen sein der Anhaftung. Solange wir nicht Anhaftung oder Liebe für Krishna entwickelt haben, werden die Anhaftung an den nächsten Kinofilm schon uns packen und uns ins Kino hineinbringen. Ist ja nicht schlimm, also ins Kino zu gehen. Ich meine jetzt nur, die Anhaftungen werden immer so stark sein, dass wir letztendlich sagen, ich weiß, aber ich fühle ganz anders. So, diese Emotion zu spiritualisieren, ist eines der wichtigsten Aufgaben, die ein spiritueller Mensch hat. Ich denke, viele der Hare Krishna Leute und auch viele spirituelle Menschen, die mir begegnen in meiner Zeit, haben diesen Punkt nicht ausreichend gelernt und wundern sich, warum sie noch trotz der vielen Jahre im Grunde genommen noch auf einer solchen Anfängerstufe im spirituellen Leben stehen geblieben sind. Das liegt sehr oft daran, dass die Emotionen nicht spiritualisiert sind. Dass wir, sagen wir mal, Interesse finden fasziniert sind mit Dingen dieser Welt und nicht mit Dingen der spirituellen Welt. Dass die Faszination, das emotionale Ergriffensein einfach noch nicht auf die spirituelle Ebene fixiert ist. Wir tun äußerlich eine Sache, kleiden uns auf avantgardistische Art und Weise, jedenfalls zum Sonntag. Aber innerlich fühlen wir noch so stark für die aufregenden Dinge oder die enttäuschenden Dinge oder die ärgerlich stimmenden Dinge oder die ein total verliebt machenden Dinge dieser Welt. Nun, wie ein großer Devoti mit seinen Emotionen umgegangen ist, ist immer wieder eine große Geschichte. Ich möchte euch heute das Leben von Königin Kunti vorstellen, die einen einmaligen und göttlichen Sohn geboren hatte, namens Kana. Ich denke, dass wir aus diesem Leben unglaublich dieser Königin lernen können, wie wir mit unseren Emotionen umgehen können und wie wir sie spiritualisieren können. Ich denke auch, dass wir, wenn wir sehr aufmerksam zuhören, was dem Sohn der Königin widerfahrt, dem Karna, der eine sehr tragische Person ist, dass wir erkennen können anhand seines Lebens, was unsere eigene Bestimmung im Leben ist. Es ist eine mystische, aber dennoch eine reale Geschichte. Die Königin Kunti hat es tatsächlich gegeben, mit anderen Worten, und auch Kana hat es tatsächlich gegeben. Ich werde jetzt mal einen kleinen Blick auf meine Notizen machen müssen. Gibst du mir vielleicht auch meine Lesebrille? Und dann kann es losgehen. Was ich jetzt hören wird, heißt der Krieg der Emotionen. Es gab einmal einen Wagenlenker, und da fängt unsere Geschichte an, namens Atirata, der eines schönen Tages mit seinem Gespann zur Ganga herunterfuhr, als er etwas sah, was sein Interesse erweckte. Er sah im Schilfe der Ganga ein kleines Bastkörbchen. Und als er, das war da hängen geblieben, er ging dann da hin, wartete in das Wasser hinein, holte das Bastkörbchen, was mit so, ich weiß nicht, was für ein Material, Wachs vielleicht, wasserdicht gemacht worden war. Und als er diesen Deckel aufmachte, sah er einen strahlenden Jungen da drin, mit zwei wunderschönen goldenen Ohrringen und einem Brustpanzer aus Gold. Aber ganz klein. Und als er ihn so anschaute, machte der kleine Junge Rabä! Da regten sich väterliche Gefühle in Atiratas Brust. Er nahm den kleinen an Sohnesstatt auf, denn er war kinderlos, und übergab ihm zur Erziehung seiner Frau Radha. Der sonderbare Sohn wurde nach seiner Mutter Radhea getauft. Er wuchs heran, er war außergewöhnlich stark und sah aus wie ein junger Löwe. Hare Krishna. Sisigoni Taiki Jai. Als der kleine Radhea gerade 16 Jahre alt wurde, machte man sich Gedanken, wie der Junge in der Zukunft seinen Lebensunterhalt verdienen sollte. Und weil er in der Familie eines Wagenlenkers groß gewachsen wurde, nahm man an, dass auch Radhea ein Wagenlenker werden würde, der einem Krieger helfen würde, eine Kutsche im Krieg zu lenken. Doch der kleine Junge, der 16-Jährige, sagte eines Tages zu seiner Mutter: Mutter, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Immer wenn ich einen Wagen besteige und den Wagen lenken soll, spüre ich in meinem Herzen den Wunsch, Waffen zu führen. Ich will nicht kutschieren, ich will kämpfen. Ich möchte mit meinen Armen den Bogen erklingen lassen und mich für das Dharma, die Gerechtigkeit einsetzen mit dem Kriegshandwerk. Was ist mit mir los? Warum bin ich bei euch geboren worden als Wagenlenker und fühle mich wie ein Held? Ach, sagte seine Mutter, es gibt Umstände von deiner Geburt, die vielleicht dafür verantwortlich zu machen sind. Du bist in dem Sinne eigentlich nicht aus dem Samen deines Vaters hervorgegangen, er ist nur dein Pflegevater. Du bist zu uns gekommen in einer Kriegerrüstung, als kleines Baby. Aber woher du kommst und wer du vorher warst, das liegt im Dunkeln. So ungefähr so wie wir. Wir sind auf diese Welt gekommen und haben auch, ich meine, keiner von uns hat eine Kriegerrüstung angehabt, glaube ich jedenfalls nicht. Aber wir haben emotional und von unseren Talenten her ganz bestimmte Talente, die dann groß geworden sind. Bei Dundertrick, wenn du singst, höre ich immer die Beatles daraus. Nicht? Also, du hast da irgendwelche Talente, die du so mitbringst, so musikalischer Art, nicht? Die du so hast. So. In der Zwischenzeit nun, in der Hauptstadt des Landes, Hastinapur, gab es eine Königin, sie hieß Kunti. Kuntis Herz war schwer, mit Schuldgefühlen und mit Ängsten. Kunti hatte 5 wunderschöne Söhne, die bekannt waren im ganzen Land als Panch Pandavas, die 5 Pandavas, die Prinzen sozusagen. Und sie wurde beneidet von allen Frauen, dass sie so schöne und so kraftvolle und talentierte Prinzensöhne hatte. Aber Kuntis Herz blieb dennoch schwer. Sie hatte nämlich 6 Söhne zur Welt gebracht. Ihr ältester Sohn war ihr geboren worden, als sie noch sehr jung war, und zwar unter seltsamen Umständen. Diese Umstände will ich hier nur ganz kurz andeuten. Sie hatte ein Mantra erhalten, ein Mantra, was sie chantete, und wenn immer sie dieses Mantra chantete, konnte sie irgendeinen beliebigen Halbgott herbeisuchen. Einmal, weil sie ein junges Mädchen war, chantete sie den Mantra, ich will ihn jetzt nicht chanten, sonst kommt plötzlich der Sonnengott hier rein und es wird zu heiß für euch. Chantete sie den Mantra des Sonnengottes und der erschien und sagte, du hast mich gerufen. Oh, sagte Kunti. Ja, und wenn es dir gefällt, kannst du jetzt wieder weggehen. Oh, sagt es Suryadev, so einfach geht das nicht, wenn man mich ruft. Insbesondere nicht, wenn man ein schönes Mädchen ist. Ich werde dir einen Sohn schenken. Oh, sagte Kunti, das geht nicht, ich bin doch noch jungfräulich. Wer wird mich heiraten danach? Deine Jungfräulichkeit werde ich dir nicht nehmen. Und so wurde der Königin Kunti ein Sohn geboren, und als der aus ihrem Leib trat, hatte er Ohrringe und eine Ritterrüstung auf der Brust. Ihr erkennt ihn wieder. Nun, als Kunti sich ihren Sohn anschaute, fasste sie eine Entscheidung, die sie ihr Leben lang bedauern sollte. Sie dachte nämlich, wenn ich als eine nicht Verheiratete plötzlich ein solch göttliches Kind habe, werden die Leute über mich schwätzen, und mich in Verruf bringen und mir sagen, woher hast du dieses Kind? Hast du dieses Kind von einem Teufel oder von einem Gott bekommen? Nicht? Und so werden sie über mich reden, dachte sich Kunti, ich bin noch nicht verheiratet. Ich werde dieses Kind in einen Korb hineintun und der Ganga anvertrauen. Als das kleine Kind, das in einen Korb gelegt worden war, ihren Augen entschwand, wisperte sie oder flüsterte sie ganz leise, wir werden uns wiedersehen. Lebe wohl und ich werde dich erkennen an deinen Ohrringen und an deiner Rüstung an der Brust. Und so entschwand in der Korb. Die Jahre rollten übers Land. Kunti heiratete Pandu. Ihre Söhne wurden von dem machtvollen Dronacharya im Kriegshandwerk unterrichtet und zu den besten Kriegern, die Welt jemals gesehen hatte. Wer hätte nicht den Namen Arjuna schon gehört? Wer hätte nicht den Namen Bhimas gehört, der so stark war, dass er mit 10.000 Leuten gleichzeitig kämpfen konnte? Da ist Bruce Lee ein Grashüpfer dagegen. Der kann, glaube ich, gegen 10 auf einmal antreten. Und gegen 20 Sachinandan Swamis, die also. Eines Tages dann wurden die jungen Pandava-Prinzen gebeten, ihre Talente unter Beweis zu stellen. Es wurde eine riesen Arena gezimmert zu diesem Zweck. Und in dieser Arena kämpften die Pandavas, um den Untertanen Zuversicht zu geben und Angstlosigkeit ins Herz zu legen. Solange die Pandavas nämlich da sein würden, würde in jedem gewaltreichen Konflikt die Pandavas siegen. Bhima kämpfte allein gegen 10.000 Leute, nahm einen Elefanten und warf ihn in hohen Bogen ans Ende der Arena auf zwei andere Elefanten. Arjuna schoss über Kilometer in das Auge eines Holzfisches hinein. Und es war unglaublich, was die Pandavas an Kriegskünsten dort zeigten, bis sich der Tag dem Abend neigte. Plötzlich kam am Eingang der Arena ein großer Tumult auf. Als man hinschaute, sah man einen Krieger, der aussah wie die Sonne. Man wollte ihm den Eingang versperren, also er sollte nicht in die Arena reinkommen, sondern ins Publikum. Aber er setzte sich über die Wachen hinweg und ging hinein in die Arena und rief mit lauter Stimme, Arjuna, alles, was du eben am Bogenschießleistung erbracht hat, kann ich genauso gut machen und besser. Beobachte meine Pfeile. Und dann schoss Kana mit einer Geschwindigkeit, dass man gar nicht sehen konnte, wie schnell der anlegte, seine Pfeile auf die unglaublichsten Ziele, bis schließlich ein Baldachin herunterrasselte und er die ganze Arena schmückte mit seinen Pfeilen, die überall Tücher hintrugen. Wer bist du? Fragten die Pandavas. Dass du dich in dieser Arena zu zeigen wagst. Wer bist du? Und da wusste Kana nicht eine Antwort zu geben. Er schaute gequält in die Runde. Plötzlich kam eine andere Unruhe auf. Adirata lief mit schweißgetränktem Obergewand, also er war total verschwitzt, war dick und heftig, über den Platz hinweg und sagte, Sohn, oh Sohnemann, und warf sich Kana, diesem großen Krieger, um die Arme. Da lachten alle. Aha, aha, sagte Bhima. Er ist der Sohn eines Wagenlenkers. Mess dich nicht mit Kshatriya-Kriegern, O Kana, O Kana. Geh nach Hause die Pferde putzen. Putz ihnen den Dreck vom Hintern weg. Aber mach dich, lass dich hier nicht blicken in der Runde von Kriegern. Kana schaute gequält sich rum und ging dann zusammen mit seinem Adoptivvater zurück aus der Arena. Aber bevor er die Arena verließ, drehte er sich ein letztes Mal zu Arjuna um und sagte: Arjuna, ich werde mir nicht die Füße waschen, bevor einer von uns beiden im Kampf gefallen ist, entweder du oder ich. Das ist mein schauriges Gelübde. Ich bin dermaßen gedemütigt worden heute. Und dann verschwand er. Ja, da war eine Fehde in Samenform da. Kana, der eigentlich der Bruder Arjunas war und der Bruder der fünf Pandavas, der aber vergessen hatte, wer er war, dessen Vergangenheit im Dunkeln lag, und der deswegen einen Schwur ablegte, ein Schwur, um den Pandavas nicht zu nützen, sondern den Pandavas zu schaden. Nun, die Geschichte geht weiter. Mir kommt es auf ein ganz bestimmtes Thema drauf an und nicht darauf an, eine schöne, spannende Geschichte zu erzählen, obwohl ich das zugegebenermaßen auch sehr gerne mache. Aber ich hätte lieber einen Filmproduzenten hier in der Publikum, der das alles aufschreibt und daraus den absoluten super Filmhit dreht. Aber ich habe noch nicht gehört, dass einer von euch zu diesem Genre gehört. So mache ich es also kurz. Ich will es wirklich kurz machen. Es ist sehr schwierig, aber es muss kurz gemacht werden. Zwischen den fünf Pandavas und ihren Cousins, man nennt sie die Kauravas, brach eine unglückselige Feindschaft aus, die sich immer mehr eskalierte. Man sieht das ja auch noch heute, dass manchmal Menschen, die uns ganz nahe sind, durch Geburt oder in der Familie, plötzlich von uns mit so viel schlechten Gefühlen betrachtet werden, dass wir uns wundern, was ist denn geschehen? Nicht? Manchmal sieht man, dass Eheleute, die einst in einem Rosenbett ein Kind zeugten, ein Rosenbeet wollte ich sagen, sich also als zwei Kontrahenten im Gerichtsfall gegenüberstehen und sich vielleicht sogar anschreien. Nicht so, brach auch eine durch Kali herbeigeführt eine Fehde aus zwischen den Pandava-Prinzen auf der einen Seite und den 100 Kaurava-Prinzen auf der anderen Seite. Und aufgrund eines unglücklichen Zwischenfalls wurde dieser Kana, der ja ein Bruder der Pandavas ist, auf die Seite der Feinde gestellt. Er wurde also ein Freund der Kaurava-Prinzen und wie das der Gang der Geschichte so ist, standen sich einst die Kauravas und die Pandavas zu einer militärischen Auseinandersetzung auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra gegenüber. Wer von euch war schon einmal auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra? Es ist ein Schlachtfeld, was vor Delhi liegt, ein historisches Schlachtfeld. Es gibt dort auch ein Museum, was man besuchen kann, in dem riesige Schwerter sichtbar sind, also mit Griffen so groß, dass man daraus schließen kann, dass die Krieger der damaligen Zeit nicht so große Hände hatten, sondern dreimal so große Hände hatten. Das waren also riesige Persönlichkeiten. Und ja, zwei Tage vor Ausbruch der Schlacht nahm Krishna Kana auf seinen Wagen Kana saß dort vor Krishna und Krishna sagte zu ihm, Kana, ich muss dir etwas über deine Identität mitteilen. Du bist ein Bruder der Pandavas. Warum kämpfst du gegen sie? Willst du den Brudermord begehen? Kana war erschüttert. Krishna sagte darauf noch einmal, du bist der Sohn der Kunti, genauso wie Arjuna. Und Yudhishthira und Bhima und die beiden Zwillinge, die Söhne der Kuntis sind. Kämpfe nicht gegen sie. Stelle dich auf die Seite der Pandavas und du wirst von ihnen geehrt werden als ein König. Nun Kana wusste, wer Krishna ist. Kana wusste, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Und Kana wusste auch, dass Krishna die ewige Zeit ist, die das Treffen und auch das Voneinanderscheiden von Lebewesen herbeiführt. Kana wusste all dies, aber in seinem Herzen hatte er keine Liebe zu Krishna und keine Hingabe zu Krishna. Er achtete Krishna sehr, aber hatte keine Liebe. Und so sagte er, möge übermorgen das große Opfer des Krieges stattfinden. Möge dieser Boden getränkt werden mit dem Blut der Krieger. Ich werde nicht auf die andere Seite wechseln, der Pandavas, O Vasudev. Ich werde auf meiner Seite kämpfen und so wird dieser Kampf stattfinden. Du sagst, dass Kunti, die Mutter der Pandavas, meine Mutter ist. Aber Kunti hat mich von sich gestoßen, als ich gerade geboren wurde. Es war Adirata, der mich sah und mich nach Hause brachte und mich dort aufzog, O Madhusudan. Er hat mich seiner Frau Radha mit Liebe gegeben. Aus Liebe zu mir ist aus Radhas Brüsten Milch gekommen, als sie mich aufnahm. Und es war Radha, die meine Scheiße und Pisse annahm. Wie kannst du von mir erwarten, dass ich jetzt eine andere Mutter annehme, O Vasudev? Ein Mensch, der das Gesetz des Universums kennt und immer den Schriften zuhört, er weiß, was jetzt zu tun ist. Ich werde nicht meine Mutter Kunti akzeptieren. Ich werde bei meiner Pflegemutter bleiben. Am nächsten Tag kam Kunti zu Kana. Kana, ihr müsst euch ihn vorstellen, er hatte den Nacken eines Löwen, der war so powerful, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Wenn der schaute, so war sein Blitz von Licht, war seine Augen von Licht erfüllt, denn er war der Sohn des Sonnengottes. So Kunti kam zu ihm und sagte, Kana, kann ich mit dir sprechen? So, Kana drehte sich von seiner Mutter weg und sagte, ja Mutter, sprich. Keiner Frau werde ich es versagen, mit mir zu sprechen. Was willst du? Kunti brach vor ihrem kalten Sohn zusammen und sagte, du weißt, was ich will. Du weißt auch, wer ich bin. Ich bin deine Mutter. Da drehte sich Kana so ein bisschen um und sagte, meine Mutter, die mich verstoßen hat, das bist du. Kunti sagte, lass uns diese Fäden vergessen. Morgen wird der größte Krieg des Weltgeschehens stattfinden. Du hast die Möglichkeit, ihn jetzt zu unterbinden, indem du einfach zu den 100 Brüdern, den Kauravas, sagst, ich bin der Bruder der Pandavas, ich kann nicht gegen die Pandavas kämpfen. Und da sagte Kana, Mutter, ich werde dir heute ein Versprechen machen. Es wird immer 5 Pandavas geben, aber niemals 6. Entweder wird Arjuna morgen sterben oder ich werde morgen sterben. Kein deiner anderen Söhne werde ich anfassen, nur Arjuna, der mich damals so gedemütigt hat. Ihr seht, das geht um Emotionen hier. Schreckliche Emotionen, ehrlich gesagt. Es kam dann zu der Schlacht. Es war eine entsetzliche Schlacht. Ich will darüber jetzt nichts erzählen, sonst wird euch ganz traurig zumute und ihr könnt gar nicht weitermachen. Am Ende des Schlachtes gab es tatsächlich 5 Pandavas. Kana war im Kampf gegen Arjuna gestorben. Es kam zu dem Zeitpunkt, wo alle Überlebenden ihre Verwandten, sagen wir mal, betend hinüberschickten ins Jenseits. Also was ich damit meine, ist, diejenigen, die verstorben waren, für die wurden die letzten Riten gemacht. Und als die 5 Pandavas gerade fertig waren mit den Riten zu ihren verstorbenen Mitkämpfern, die 5 Pandavas gingen siegreich aus dieser Schlacht hervor, da kam plötzlich Kunti zu ihren 5 Prinzen und sagte, und brach das erste Mal ihr Schweigen über Kana. Sie sagte zu den Pandava-Prinzen, wir müssen noch für einen letzten Verwandten eine letzte Ritus machen. Oh, sagten, ja Mutter, sagten die Pandavas, für wen? Für euren Bruder. Kana ist mein Sohn und euer Bruder, sagte Kunti. Und als sich diese Worte aus ihrem Munde rangen, fiel sie ohnmächtig zu Boden nieder. Königin Kunti war also ihr ganzes Leben in einem unglaublichen Krieg der Emotionen. Ihre Gefühle sagten ihr, sie müsse sich für Kana entscheiden und das Geheimnis seiner Herkunft enthüllen. Aber die damaligen, sagen wir mal, sozialen Gesetze, Anstandsregeln und so, verboten ihr zu sagen, dass sie vor ihrer Hochzeit ein Kind empfangen hatte, welches Kana war. Und so hüllte sie sich lieber in Schweigen, als gegen die Gesetze der damaligen Gesellschaft, wo also das undenkbar war, dass eine junge Frau vor ihrer Hochzeit ein Kind empfang. Also hüllte sie sich lieber in Schweigen, als das also den gesellschaftlichen Tod zu durchlaufen. Hüllen wir uns auch in Schweigen, wenn es darum geht, in unserem Leben einen entscheidenden Schritt nach vorne zu machen. Zaudern und zögern wir auch vor der richtigen Entscheidung. Ich denke, viele von uns zaudern und zögern vor der richtigen Entscheidung, weil auch wir, sagen wir mal, ein nur sehr theoretisches Verständnis davon haben, dass wir eine ewige Seele sind, ein ewiges Teil Gottes. Viele von uns machen Entscheidungen in ihrem Leben, die von Emotionen bestimmt werden, die nichts mit ihrem spirituellen Kern zu tun haben. Viele von uns leben ein Leben, was so ein normales Leben ist, so wie es der Rest der Menschen um uns herum macht, wie es uns vorgegeben wird, wie es bestätigt wird. Wir alle zaudern und zögern, weil wir uns innerlich geteilt fühlen. Geteilt heißt, auf der einen Seite verspüren wir unsere spirituelle Natur, die schon da ist, aber auf der anderen Seite merken wir auch, wir haben eine bedingte Natur, eine, sagen wir mal, angehaftete Natur. Ich habe gestern mit den Benediktinern gesprochen und ich habe gesagt, was machen Sie denn? Wenn der Krieg der Emotionen bei einem ihrer Mitglieder losgeht, wo zum Beispiel ein Mönch sagt, ich weiß, dass es wichtig ist, den Regeln des heiligen Benedikt zu folgen, aber meine Gefühle, die ziehen mich in die Diskothek von Köln, dass ich mal so richtig einen abtwiste. Ich weiß nicht, ob man das noch sagt, Twist-Tanzen? Ja. Twist, jetzt gibt es schon andere. Hip-Hop vielleicht, ne? Dass ich mal so richtig... Ich kann ja was anderes anziehen als meine schwarze Kutte. Das ist ein Thema, was auch vielen von uns so geht. Auch vielen von uns Hare Krishnas. Wir sind in einer alten Tradition, aber wir sind nicht frei von den Verlockungen und den Versuchungen. Haribo, das klingt so schön. Poetisch, ne, den verschiedenen, den Reizen des materiellen Lebens. Nun, Königin Kunti war zerrissen, die Wahrheit zu sagen und die Wahrheit zu leben oder zu schweigen. Und sie entschied sich für das Schweigen, aber nicht bis zum Schluss. Am Ende ihrer Karriere, hätte ich fast gesagt, oder am Ende dieser bewegenden Geschichte verstand sie, ich brauche Hilfe. Ich möchte mich besinnen auf meine ewige Identität als ewige spirituelle Seele. Und sie wandte sich mit einem unglaublich schönen Gebet an Krishna, was Dandadrik, unser Hausbrahmane, für uns rausgesucht hat. Ich darf es euch kurz vorlesen in Sanskrit. Krishna war zu der Zeit erschienen und stand vor Königin Kunti und sie wandte sich mit diesem Sanskrit-Gebet an Krishna. Und das ist so schön, dass es fast wunderschön ist. Maya Javani Kachanam. Kachanam heißt Vorhang. Maya Javani Kachanam. Agyadokchayamavyayam nalakshase mudadrisha nato nadyadaro yatam. Sie sprach hier über Krishna etwas. Du bist jenseits unserer begrenzten Sinneswahrnehmung. Du bist der ewig unnahbare Faktor. Und du bist verhüllt durch den Schleier deiner täuschenden materiellen Energie. Du bist im törichten Beobachter, unsichtbar, ebenso wie der weniger intelligente einen Spieler nicht erkennen kann, der verkleidet ist. Also Krishna oder Gott taucht in verschiedenen Verkleidungen auf, das wird hier gesagt, also verhüllt, er ist nicht immer offensichtlich, dass er da ist, es ist nicht immer offensichtlich, was sein Plan für uns ist, was seine Unterweisung für uns ist, aber es ist verhüllt. Das Beispiel ist ja hier genau in unserem, also wir haben hier den Supervorhang im Kölner Tempel, der war mal elektrisch, aber jetzt ist er normalisiert worden. Dieser Vorhang verhüllt dahinter den wunderschönen Altar des Kölner Tempels. Genauso verhüllt manchmal diese Welt wie ein Vorhang die wunderschöne Gestalt und Form Gottes. Und so wissen wir oft nicht, was er von uns will, was unser Plan ist, was der göttliche Plan für uns vorsieht. So sagt Königin Kunti also als erstes, ach, du bist geheimnisvoll und dein Wirken und deine Wünsche sind uns verborgen, genauso wie ein Schauspieler nicht sichtbar ist, wenn er hinter dem Vorhang agiert. Und dann sagt sie aber, es ist möglich, o Krishna, sich dir zu nähern, indem man aufrichtig über dich hört und deine heiligen Namen mit Hingabe im Herzen ausruft und chantet. Und dann sagt sie, Krishna, bitte mach etwas. Tu die Fesseln der Anhaftung, die mich immer wieder in die Illusion verstricken, lösen bei mir und nehme meine wiederholten Ehrbietung an. Und so sprach diese Königin Kunti am Ende ihres Lebens etwas, was sie aus ihrer Enge und ihrem Dilemma, ihrer Zerrissenheit, ihrem Geteiltsein herausbrachte. Sie wandte sich ganz und gar Krishna zu und bat ihn um Zuflucht bei seinen glücksspendenden Lotusfüßen. Auch wir sind geteilte Seelen, das ist ja bekannt inzwischen. Es ist wichtig für uns, dass wir aus diesem Geteiltsein eine Einheit wieder entwickeln in unserem spirituellen Leben. Und das ist möglich, indem wir unsere spirituelle Seite ein bisschen stärken. Mein spiritueller Meister gab einmal ein schönes Beispiel dafür. Er sagte, jetzt im Augenblick haben wir eine materielle Seite und eine spirituelle Seite. Und er sprach von einem Feuer, verglich das mit einem Feuer. Im Feuer gibt es einmal das Feuer und dann so drüber gestülpt, fremd eigentlich, aber sehr, sehr störend, den Rauch. Nicht so haben wir alle, sind wir alle vom Rauch bedeckte Seelen, Gaura Nataraj. Das qualmt manchmal ganz schön. Also nicht bei dir jetzt, ich wollte dich nur ermutigen, auch wieder dabei zu sein. Du bist so froh hier und du guckst begeistert hin und her, wer kommt rein? Wen kenne ich noch? Ja, ja, genau, ist ja ein sozialer, auch ein Tempelbesuch hat auch eine starke soziale Komponente. Yes, viele von uns, und ich bin der Verrauchteste von allen, der verqualmte Swami, haben eine spirituelle, einen starken spirituellen Kern, der sehr, sagen wir mal, der sehr sichtbar auch ist und der einen immer wieder zieht zum spirituellen Leben. Aber drumherum ist ein Rauchgefüge da. Und wenn man will, dass dieser spirituelle Kern stärker wird und der Rauch, der beißende Rauch unserer bedingten Natur, die uns immer wieder ablenkt, weggeht, da müssen wir etwas tun. Da müssen wir sehen, dass wir dem Feuer starke Nahrung geben können, sodass es sich durchsetzt. Ihr habt das bestimmt oft gesehen bei einem Opferfeuer. Nicht? Da setzt man sich dann so hin und der Priester zündet das Feuer an und das kommt manchmal nicht so gleich. Es ist nur ein ganz klein wenig Flamme und der Rauch ist so richtig stark und beißt einen so in die Augen und man fängt an zu weinen, nicht aus Rührung, sondern aus aus Rauch, auch aus rauchspezifischen Gründen. Ist es auch im spirituellen Leben manchmal so, dass ja, da ist das Feuer da, ja, da ist unser spirituelle Kern da, aber drumherum ist ein dichter Rauchteppich gewebt, der uns in die Augen hineinbeißt und uns ablenkt und uns die Sicht verhüllt und die Sicht nimmt letztendlich sogar. So, was der Priester dann macht, wenn das Feuer nicht, sagen wir mal, richtig durchkommt, dann hat er meistens einen kleinen Trick, den verrate ich euch jetzt, aber das nicht an die Zeitung weitergeben. Der nimmt meistens leicht entzündbares Kampfer. Das ist was immer dieses Weiße, was er hat. Und tut es dann in das schon erlöschende Feuer hinein. Das fängt dann meistens sofort Feuer und die Flamme wird groß und klar und ohne Rauch. So gibt es auch im spirituellen Leben Inspiration, die man aufnehmen kann, die schnell wirken und uns sehr schnell ermutigen und inspirieren. Diese Inspiration sind sehr powerful und sehr stark. Eine der Inspirationen ist, dass man Gemeinschaft aufsucht. Gemeinschaft mit geweihten Krishnas. Zum Beispiel, dass wir zu einem Sonntagsfest kommen, uns hinsetzen und obwohl uns alles ein bisschen fremd ist und uns unsere beiden Gesäßhälften starke Signale des zum Aufbruch geben, versuchen wir die spirituelle Atmosphäre in uns aufzunehmen, die geboren werden wird, wenn Menschen zusammenkommen und einfach Krishna lobpreisen, über ihn singen, über ihn chanten. Und auch wenn unser Geist, der immer Einteilung macht, sagt, der ist doof, der passt mir nicht, die passt mir nicht, versuchen wir uns von diesen relativen Gedanken zu befreien und einfach zur Essenz hinzugehen. Das heißt, dem heiligen Namen und dem Chanten und auch dem zu sich nehmen von geweihter Speise, Prasadam. Ich möchte euch bitten, folgenden Punkt zu berücksichtigen. Es ist keine Schande oder nicht mal seltsam, wenn wir spüren, dass unsere spirituelle Inspiration heruntergeht in unserem Leben. Aber was nicht gut ist, wenn wir diesen Zustand einfach tolerieren, drüber hinwegsehen und nichts dagegen unternehmen. Wenn wir merken, dass das Feuer kleiner wird in uns und der Rauch stärker, also dass ich nicht mehr so angehaftet bin an Krishna und mehr abgelenkt bin zu meinen eigenen Plänen. Also das sieht man ja bei vielen. Die haben richtig ihr Planbuch so direkt auf ihre Stirn geschrieben. Wenn ich merke, das nimmt Überhand, diese materielle Energie, dann kann ich etwas tun, um schnell das Feuer wieder zu nähren. Gemeinschaft mit Devotees ist ein Weg. Was Gaurahari und ich machen, ist, wir gehen auf Pilgerreise. Unglaublich. Wie wir das machen, ist, wir kaufen uns ein Ticket. Es gibt ja heutzutage schon ganz billige Tickets. Fliegen mit dem Flugzeug zu einem heiligen Ort, steigen unerkannt aus dem Flugzeug heraus und begeben uns auf die Spuren der Pilger. Deutschland ist 50.000 Lichtjahre, liegt 50.000 Lichtjahre zurück. Und wir gehen in einen ganz neuen Erlebnisraum hinein. Wir möchten euch gerne eine solche Pilgerreise in Form von Dias zeigen, gleich im Anschluss an die Vorlesung, dass ihr vielleicht Inspiration daraus sammelt. Was aber auch sehr helfen kann, ist, wenn wir merken, wie unser spirituelles Feuer nach